ersten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Sie haben vorgestern in der Abendschau hier im RBB wörtlich gesagt, das, was uns am meisten beschäftigt ist, wir werden gerade politisch angegriffen von rechts und vor allem von konservativen Kräften, von Rechtsextremen, von Neonazis. Mhm. Würden Sie den Satz heute genauso sagen?
Ja, weil unter konservativen Kräften ich auch alle religiösen Gruppen mit dazu zähle, die alle ein Problem mit uns haben. Und Islamisten gehören da dazu.
Und mit diesem bemerkenswerten Interview-Ausschnitt vom RBB, von der RBB-Abendschau, begrüße ich euch und begrüße ich auch dich, Sven, zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet.
Hallo, Gerrit.
Genau, und wer wahrscheinlich die Debatten rund um den Anschlag auf den Berliner CSD, auf den Berliner Christopher Street Day verfolgt hat, der kennt vielleicht diesen Interview-Ausschnitt schon. Es ist ein Interview kurz nach dem Anschlag des CSD mit dem Berliner Queer-Beauftragten Alfonso Pantisano von der SPD, nicht zu verwechseln mit Luigi Pantisano von der Linken, der da jetzt neuer Vorsitzender ist. Das sind aber tatsächlich beides Brüder, aber der eine in der SPD, der andere in der Linken. Ja, und genau, was will er sagen? Er will sagen, ja, der Islamismus ist für ihn eine rechte Ideologie, die queere, homosexuelle Menschen genauso ablehnen wie Rechte. Und er sagt ja dann auch zusätzlich noch, deswegen würde er eigentlich unterschreiben, dass die größte Gefahr eigentlich auch immer noch von rechts ausgeht, weil wenn man ja den Islamismus dann einfach dazu zählt, dann kann man ja tatsächlich sagen, die größte Gefahr geht von rechts aus, wenn man halt eben sagt, der Islamismus, der ist halt eben eine rechte Ideologie. Und das ist natürlich, ich sag mal, so hoch umstritten. Und ich finde grundsätzlich, und darüber werden wir jetzt reden, ist das denn wirklich so? Kann man wirklich sagen, dass Islamismus eine rechte oder eine rechtsextreme oder eine faschistische Ideologie ist? Macht es Sinn, das so zu machen? Oder macht es vielleicht doch Sinn, es eben anders zu unterscheiden? Und vor allem will ich darüber reden, wie vielleicht eine berechtigte Debatte um diese Definitionsfragen, aber vor allem von links, dafür genutzt wird, um über die eigenen Probleme hinwegzusehen, über die eigenen Leerstellen, die man nicht wahrhaben will, hinwegzusehen und man deswegen zu solchen Statements hier vom Berliner Queerbeauftragten kommt. Das hat meiner Meinung nach nämlich relativ wenig damit zu tun, dass er das jetzt wirklich glaubt, sondern es ist eigentlich nur der Versuch, die eigene ideologische Weltsicht auf den Islam und Zuwanderung zu kaschieren und dieses Weltbild zurechtzurückeln, indem man da die Definition einfach so hinlegt, wie man will. Dazu, so viel jetzt erstmal dazu von mir, damit ihr wisst, worum es heute geht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, Sven, sie liegt ja auf der Hand. Ist der Islam also, wie Alfonso Pantisano sagt, eine rechte Ideologie?
Es gab ja noch einen Nachtrag zu diesem Zitat von ihm. Da ging es ja nochmal darum, warum er das denn nicht mitgesagt hat, auch auf Nachfrage ja nicht. Und dann hieß es ja auch, naja, der Islam beziehungsweise der Islamismus gehört ja viel auch zu den konservativen Kräften. Und damit würde ich mal anfangen, denn das ist, finde ich, schon sehr billig, weil wenn man eine Sache, glaube ich, sagen kann, dann, dass der Islamismus definitiv keine konservative Kraft ist, weil ganz grundlegend, das bedeutet nochmal konservativ. Konservativ kommt vom Lateinischen, wenn ich es richtig im Kopf habe, conservare, also konservieren, also behalten, was ist. Und das wollen ja Islamisten nun mal genau nicht. Sie wollen ja, wenn wir uns jetzt auf Deutschland schauen, wollen sie ja nicht das bewahren, was ist, sondern sie wollen ja etwas Neues, etwas anderes schaffen. Wenn wir an die Muslim-Interaktiv-Demo vor drei Jahren in Hamburg denken, da war ja klar, was sie fordern, und zwar ein Kalifat. Und das ist ja eben jetzt nichts klassisch, was Konservative in Deutschland fordern. Natürlich gibt es auch konservative Muslime. Die sind aber in meinen Augen jetzt erstmal überhaupt kein Problem, über das wir hier sprechen müssen, sondern wir müssen eben über radikal extremistische Muslime sprechen, die, wie jetzt im Fall des CSD, nicht mal mehr Migranten sind. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das war ja auch wo man sich schon wieder so ein bisschen an den Kopf gefasst hat, dass es dann hieß, ja, man müsse mehr abschieben. Ja, aber den Herren kann man gar nicht abschieben, weil er deutscher Staatsbürger war. Und soweit ich weiß, das ist zumindest mein letzter Kenntnisstand, hat er auch keine libanesische Staatsbürgerschaft, obwohl seine Eltern Libanesen sind. Das heißt, er hätte niemals irgendwohin abgeschoben werden können, weil unser Grundgesetz das, und das muss man auch dazu sagen, zum Glück verbietet. Das ist ja nochmal ganz wichtig. Deutschland, im Grundgesetz steht, kein Mensch darf seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und damit in die Staatenlosigkeit abrutschen. Das hatten wir nämlich schon mal. Und das ist etwas, was es zum Glück nicht mehr gibt und hoffentlich auch nie, nie wieder geben wird. Das erstmal ganz allgemein. Jetzt zu deiner Frage. Natürlich kann man darüber debattieren. Die Frage ist, welchen Sinn und Zweck erfüllt es, das gleichzusetzen? Wir hatten ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ich habe mich auch schon öfter drüber aufgeregt, dass zum Beispiel Hitlergrüße, wenn sie von Islamisten kommen, werden sie von sich aus oftmals schon dem Phänomenbereich Rechtsextremismus zugerechnet, was totaler Quatsch ist, weil das ein großes Problem ist. Das gilt genauso für viele antisemitische Schmierereien, antisemitische Angriffe in Deutschland, die es gibt, die es gegeben hat. Die werden potenziell immer erstmal dem Phänomenbereich Rechtsextremismus zugeordnet, obwohl es eventuell auch Ausländer, wie ist nochmal der Fachbegriff, habe ich gerade vergessen.
Entweder religiöse oder ausländische Ideologie.
Ja, also der Punkt genau, das wäre eben eigentlich auch das, was dazu zählt. Und das ist sowieso ein Problem. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, es gibt deutliche Überschneidungspunkte beim Thema Islamismus, beim Thema Rechtsextremismus. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir sprechen sollten. Dieses Gleichsetzen, wie es jetzt Pantisano im Endeffekt macht, halte ich für Quatsch, auch vor dem Hintergrund. Und wie du es auch schon gesagt hast, ist es im Endeffekt eine Schutzbehauptung, weil die deutsche Linke hat einfach seit Jahrzehnten ein Problem damit, Islamismus als solchen wirklich zu benennen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das hat sich auch nicht geändert und das wird sich in meinen Augen auch nach diesem Anschlag nicht ändern. Denn auch wenn es islamistische Anschläge gab, und das muss man auch vielleicht einmal mit dazu sagen, kommt sofort, und zwar sofort, immer der erhobene Zeigefinger, der dann von diesem unsäglichen antimuslimischen Rassismus spricht. Natürlich gibt es Rassismus und natürlich gibt es auch Rassismus, der sich gegenüber Muslimen äußert, aber dieses klassisch antimuslimisch, was dann immer sofort kommt, diese Instrumentalisierung oder die Warnung vor der Instrumentalisierung, das ist doch das mittlerweile viel größere Problem, weil damit doch genau die Opfer auch als solche delegitimiert werden und man gar nicht mehr über die Opfer spricht, sondern über die vermeintliche Folge daraus, die entsteht. Und da fiel mir gleich auch noch dieses andere Video ein, von dem ich ausgegangen bin, mit dem du startest, diese Frau, die dort auf diesem LKW steht in Berlin und sagt, sie hatte gehofft, das sei ein weißer Christ. Und genau das zeigt ja auch nochmal die Problematik dieser ideologischen Verwirrung oder dieses ideologischen Wahns, den es da mittlerweile gibt, dass man hofft, dass ein deutscher Weißer diesen Anschlag begangen hat und nicht, wie es jetzt oder wie sie, Zitat, gesagt hat, ein Kanake. Und das zeigt ja auch nochmal diese doppelte Problematik, dass sie hier auch mit abwertenden Begriffen spielt, um sozusagen ihre eigene ideologische Verwirrtheit irgendwie zu legitimieren.
Viele, viele Dinge, die du gesagt hast, worüber man reden kann. Ich versuche nicht zu weit wegzukommen vom eigentlichen Thema, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich gerne was zu sagen würde. Erstmal zu dieser Berliner Rapperin, die dann bei dieser Trauerfeier das gesagt hat, sie hätte sich gewünscht, dass das ein weißer Christ war. War halt nicht so, ne? War halt erstmal auch nicht so. Das muss man auch erstmal sehen, ne? Also merkst du vielleicht selber, was das Problem ist, ne? Also, dass es eben kein weißer Christ war. Und wenn man das auch mal umdreht, was hätten sie denn gemacht, wenn es ein weißer Christ wäre? Hätten sie da eine Flasche Champagner aufgemacht oder was? Also, das ist ja, wenn man das umdreht, das hat mich so ein bisschen an die Ines Schwertner-Aussage auf dem Parteitag von der Linken erinnert, wo sie so sagt, und ich habe mich entschieden, es Genozid zu nennen, das, was in Gaza passiert. Und dann jubelt quasi der gesamte Parteitag. Und du denkst dir so, ihr jubelt quasi über was, von dem ihr glaubt, dass es ein Genozid ist. Seid ihr eigentlich völlig delusional? Und so könnte man ja diese Aussage auch irgendwie einfach sagen, umzureden und sagen, so, ja, was wäre denn, wenn es ein weißer Christ gewesen wäre? Dann hättet ihr irgendwie gejubelt, dann hättet ihr euch gefreut, damit ihr allen sagen könnt, guck mal, die machen das auch oder was? Also völlig, völliger Wahnsinn. Also das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn ich mich jetzt schon so in Rage geredet habe, nochmal was zu dieser scheiß Instrumentalisierung, ja, also zu diesem ganzen Instrumentalisierungsvorwurf, den du ja auch angesprochen hast. Die Leute checken ja auch nicht. Wenn man kurz nach so einer Tat vor Instrumentalisierung warnt, bevor es wahrscheinlich schon irgendjemand instrumentalisiert hat, dann instrumentalisierst du selber diese Tat. Du instrumentalisierst sie erstmal einfach nur, weil du ja vor dem Instrumentalisierungsvorwurf warnst. Du instrumentalisierst zur Nicht-Instrumentalisierung und natürlich instrumentalisierst du im zweiten Schritt für deine eigene politische Position, die da ist. Du hast Angst, dass das jetzt irgendwie über alle Muslime, dass es für alle Muslime irgendwie jetzt ein Problem werden könnte oder dass das irgendwie für rassistische Antworten, also Wasser auf die Mühlen von Rechten ist und so. Das ist auch eine Instrumentalisierung. Und diese ganz banalen Zusammenhänge, die checken die nicht. Und ganz ehrlich, das haben auch die Organisatoren vom CSD, die haben das alle gemacht. Also es ging sofort in eine Reihe und immer zu sagen, ja, aber auch der Rechtsextremismus ist ein großes Problem. Also wenn sie es zumindest mal unterschieden haben, da bin ich ja schon fast froh, aber auch immer direkt diese gleiche Warnung und immer zu sagen, nein, 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 eigentlich ist das alles, auch das andere auch ein Problem und wir dürfen das jetzt nicht instrumentalisieren, wir wollen uns nicht instrumentalisieren lassen. Und das ist natürlich irgendwie einfach völliger Wahnsinn, vor allem auch unverständlich für viele Leute, die sich dann auch einfach davon abwenden, wenn es keine ehrlichen Debatten geführt werden können über diese Themen. Gut, kommen wir aber zurück zu der Frage, ob jetzt Islamismus eine rechte Ideologie ist. Und da hattest du ja auch schon das mit dem Konservativen gesagt. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man da unterscheidet, wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt, dann muss man ja sagen, ist es eine rechtsextreme Ideologie, ja, und nicht irgendwie eine rechte oder eine konservative oder irgendwie sowas. Ja, ich kann nämlich verstehen, dass man natürlich sich Gedanken darüber macht, dass vielleicht gläubige Muslime, ähnlich wie gläubige Christen, einfach ein eher konservatives Weltbild haben, weil religiöse Menschen vielleicht eher ein konservatives Weltbild haben. Okay, ja, kann man drüber reden. Nur der Islamismus wäre ja dann die extremistische Form davon, ja, und nicht einfach nur irgendwie alles, was rechts von mir ist, ist halt irgendwie dieser Extremismus schon. Und da sind wir ja schon an dem besten Punkt, um solche Leute auch erstmal direkt zu widerlegen, weil der Bruder von Alfonso Pantisano, Luigi Pantisano, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dann am Ende sagt, naja, eigentlich ist die CDU ja schon faschistisch und die AfD das Gleiche, also sind die alle Faschisten. Also rechts macht man überhaupt keine Abstufung mehr zwischen konservativen Rechten und Rechtsextremen, also Faschisten, die ja dann die Rechtsextremen sind. Aber beim Islam, ja, beim Islam und beim Islamismus, da schält man die Extremform dessen, was diese Ideologie bereithält, einfach raus und disconnectet sie einfach grundsätzlich mit dem Ursprung der Ideologie, und zwar dem Islam. Und das ist natürlich total dumm oder perfide, wenn man auf der anderen Seite sagt, guck mal, Konservativismus ist die Vorstufe von Rechtsextremismus oder Rechte sind die Vorstufe von Rechtsextremismus. Aber auf der anderen Seite, dann seid doch mal konsequent, Leute. Dann seid doch mal konsequent und sagt, naja, vielleicht ist der Islam dann doch das, woher dann auch der Islamismus kommt, weil es nun mal sich auf den Islam beruft, ja, der Islamismus und auf die Theologie. Und das machen sie aber nicht. Und das zeigt ja schon erstmal auch die Verlogenheit in dieser Debatte. Es geht nur um die ideologische Statement und die verzweifelten ideologischen Versuche, Islamismus und Islam voneinander zu trennen. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn man dann auch noch sagt, der Islamismus ist ja rechts. Was ist denn der Islam dann? Ja, ist der dann auch rechts? Also wenn der Islamismus rechtsradikal ist, dann ist der Islam aber immerhin rechts. Aber so weit denken sie ja nicht. Nichtsdestotrotz, ja, um jetzt vielleicht, bevor wir noch weiter irgendwie hier die Meinung rausplären, kann man ja nochmal kurz drauf gucken, gibt es Unterschiede, gibt es Gemeinsamkeiten? Wie sollte man Islamismus denn eigentlich einordnen? Das darfst du jetzt tun.
Ja, wir können ja erstmal damit anfangen, tatsächlich drauf zu schauen, gibt es Gemeinsamkeiten? Und natürlich kann man ganz grundlegend, also man muss natürlich auch erstmal dazu sagen, sowohl der Rechtsextremismus ist keine klassisch in sich geschlossene Gruppierung beziehungsweise keine in sich geschlossene Abteilung von Menschen, wo alle gleich denken, sondern auch da gibt es zigtausend unterschiedliche Unterströmungen. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Islamismus. Also es gibt da, wie jetzt im Falle des CSD-Attentäters, eben Menschen, die sich auf den Islamischen Staat beziehen. Es gibt aber auch immer noch die Islamische Republik Iran mit ihrem politischen Islam, die auch auf ähnliche Weisen und wo es ja auch immer heißt, es besteht aktuell ein erhöhtes Anschlagsrisiko. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen salafistischen Gruppierungen, die auch in Deutschland mehr oder weniger offene Rolle spielen, vor allem ja auch bei TikTok eine gewisse Relevanz haben und die dort zum Teil ja auch für den Kampf für die der Hamas werben. Auch das nochmal so ein kleiner Nebenschauplatz, der auch nochmal ein bisschen zeigt, warum sich die Linke so schwer tut, weil natürlich Widerstandskämpfer auf der einen Seite keine Homophoben sein können. Das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen problematisch für das Weltbild. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, in Anführungsstrichen muss man das sehen. Natürlich haben wir bei beiden Gruppier oder bei beiden Strömungen im Überblick jetzt erstmal natürlich ein Ziel. Und sie wollen eine möglichst homogene Gesellschaft haben, in dem Sinne, dass bei den Rechtsextremen natürlich die Abstammung, das Volk etc., je nachdem, wie es dann definiert wird, im Vordergrund steht. Und bei Islamisten steht natürlich dann am Ende die sogenannte Umma, also diese Glaubensgemeinschaft im Vordergrund. Das, was dann eben auch als Kalifat bezeichnet wird, das ist ja sozusagen erstmal eine Gemeinsamkeit. Eine zweite Gemeinsamkeit, die man nennen kann, ist auf jeden Fall eine allgemeine Frauenverachtung, die wir auch in beiden Gruppierungen haben. Bei den Rechtsextremen natürlich dieses klassisch traditionelle Frauenbild, das sich aber auch nicht groß von dem der Islamisten unterscheidet. Wenn man vielleicht sogar sagen kann, dass das bei den Islamisten sogar noch ein Stück radikaler ist, wenn man sich aktuelle Beispiele für die Umsetzung von islamistischen Ideen anschaut, haben wir das zum einen beim Islamischen Staat gesehen, dass dann eben auch Frauen, in dem Fall Jesidinnen, versklavt werden, als Sklaven gehalten werden, oder wie wir es aktuell in Afghanistan leider wieder sehen müssen, dass Frauen der Zugang zur Bildung verwehrt wird, dass Frauen das Haus ohne Erlaubnis des Ehemanns etc. nicht mehr verlassen dürfen und so weiter und so fort. Das sind ja ganz aktuelle Beispiele davon, wie mit Frauen im Islamismus, also im radikalen Islam, umgegangen wird. Beim Rechtsextremen kann man immer noch sagen, dass da muss man wahrscheinlich am Ende sogar sagen, die Frauen noch ein bisschen besser dastehen, aber eben auch eine untergeordnete Rolle spielen und eben nicht vergleichbar sind mit dem Frauenbild, was eine aufgeklärte, in Anführungsstrichen mit den westlichen Werten verbundene Welt ausmacht. Das sind so zwei große Punkte. Und natürlich dann noch Hass auf Minderheiten. Auch das kann man beim Islamischen Staat sehen. Und vielleicht auch das kurz als Hinweis. Wir nehmen am 3. August auf. Auch nochmal ganz wichtig, weil heute ist der Gedenktag für den Völkermord des Islamischen Staates an den Jesiden, der vor 12 Jahren begangen worden ist. Das ist eben auch nochmal so ein Punkt. Also beide haben Probleme mit Minderheiten, mit unterschiedlichsten Minderheiten, und dazu gehören natürlich auch Homosexuelle. Während es bei Rechtsextremen dann ja auch über eine Unart legitimiert wird, gegen Homosexualität zu sein, wird es bei Islamisten natürlich in der Auslegung des Koran genutzt und wird eben gesagt, dass es gegen die göttlichen Rechte sei, dass man homosexuell sein darf. Das sind also jetzt erstmal Beispiele, wo man sagen kann, okay, da haben wir auf jeden Fall Punkte, die sich überschneiden. Aber das heißt eben nicht, dass alles deckungsgleich ist.
Genau, und jetzt haben wir diese Überschneidungen, und du hast ja auch diese ganzen Dinge genannt. Wir werden sicher später auch noch auf die Unterschiede und vielleicht auch wichtigen Unterschiede eingehen. Aber wenn wir das nochmal zusammenfassen, Ablehnung von Liberalismus, säkularer Demokratie, göttlich verstandene gesellschaftliche Ordnung, Geschlechterrollen, Ablehnung von Minderheiten, ja dann vor allem Homosexuelle, wenn wir das jetzt auf dem CSD betonen, Feindbilder gegen bestimmte andere Gruppen, in Klammern Juden oder dann halt natürlich auch Christen, aber nicht ganz so extrem, dann muss man erstmal sagen, ja, vieles davon trifft auch nicht nur auf Islamisten zu, sondern einfach auf religiöse, gläubige Muslime. Und da würde ich dann schon wieder meinen Punkt sagen, wieso, wenn ihr schon sagt, das ist das Gleiche, dann kritisiert doch auch mal bitte alle anderen Dinge, ja, aus der linken Perspektive, alle anderen Dinge am Islamismus oder am Islam, wenn ihr glaubt, dass das eine rechte Ideologie ist, weil es gibt ja noch deutlich mehr, was parallel ist zur, was parallel zum rechten, zu einer rechtsextremen Ideologie hat im Islamismus, als eben jetzt die Queerfeindlichkeit. Aber bei ganz vielen anderen Themen wird es wieder ausgeblendet, da wird das nicht gesagt. Nicht mal bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau, weil man da dann immer wieder sagt, naja, da hat man dann irgendwie wieder so einen kulturrelativistischen Ansatz, dass man sagt, nein, da mischt man sich nicht ein oder man tut so, als gäbe es das nicht, weil man irgendwie Angst hat, dass das irgendwie Diskriminierung ist und dann glauben die das irgendwann wirklich selber, dass irgendwie das Kopftuch progressiv sei oder so und dass die alle nicht arbeiten gehen und nicht Deutsch lernen, dass das irgendwie kein Problem ist, ja, aber dann müsstet ihr halt auch durchziehen, ja, wenn ihr sagt, das ist eine rechte Ideologie, dann analysieren wir doch mal die Punkte, was ist da gleich und was muss man dann eigentlich alles ablehnen an dem Islamismus und auch an Teilen des konservativen Islams, aber das wird ja auch nicht getan und das muss man auch nochmal betonen, ne, also diese, im Gegenteil, ja, dann setzen sich so Leute wie diese Mariam Hübsch, ja, ich weiß, sie gehört zur Ahmadiyya-Gemeinde, das ist eigentlich ja nochmal so eine eigene Sekte innerhalb des Islams, aber sie dient teilweise für so Progressive als so eine Art Role Model für irgendwie eine progressive Muslima mit Kopftuch und die wird überall rumgereicht, aber die sitzt bei Markus Lanz und sagt so, ja, natürlich dürfen Homosexuelle nicht verfolgt werden, aber Homosexualität ist nun mal nicht gottgefällig. Ja, genau, ist es natürlich nicht. Wenn man der Theologie glaubt. Und das wird dann aber ausgeblendet. Du brauchst quasi so einen Anschlag, damit sie überhaupt darüber nachdenken, weil sie nicht mehr drum rumkommen, das zu thematisieren. Und dann wird halt gesagt, ja, okay, aber die sind ja rechts. Aber das ziehen sie ja dann auch nicht durch. Weil dann musstest du ja trotzdem anfangen, das zu kritisieren. Und zwar im Gesamten zu kritisieren. Und das passiert ja eben nicht. Und das ist einfach verlogen. Weil man sich es nicht traut oder es nicht will, weil man naiv ist oder denkt, Rassismus wäre dann so ein großes Problem und deswegen muss man das ignorieren. Das ist einfach völlig Wahnsinn.
Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Debatte, also die Frage nach Homosexualität in Religion allgemein. Aber da wir jetzt ja vor allem auch über den Islamismus sprechen, kann man vielleicht auch da nochmal ein Beispiel bringen. Es gab im Mai einen ZDF-Beitrag, in dem es um ein Projekt ging von einer liberalen Moschee, die Bilder entworfen oder Plakate entworfen hat, auf denen zwei schwule Männer waren oder eine Frau ohne Kopftuch und da stand eben drunter, ich bin Muslim, ich bin Muslimin. Und das wurde dann an einen Herren herangetragen, dessen Namen ich jetzt 100% falsch ausspreche, Burhan Kesici. Weiß nicht, ob es richtig ist. Das ist der Vorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland. Und der vertritt laut eigenen Aussagen über 400 Gemeinden sowie mehr als 1000 Einrichtungen in der Jugend-, Frauen- und Sozialarbeit. Und der hat in diesem ZDF-Beitrag dann eben Folgendes gesagt, was er von diesen Plakaten hält. Ich zitiere, es sei, Zitat, nicht in Ordnung, dass die Kampagne Abnormalitäten als normal darstellt. Und das ist doch schon ein trauriges Beispiel dafür. Dieser Herr vertritt also eine relativ große Menge und ich hatte jetzt am Wochenende noch Sarah Tascher heißt sie, glaube ich, bei ZDF. In der Diskussionsrunde hat noch ein junger Mann gesagt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dass der auch in der für den Religionsunterricht in NRW in der Bildungskommission war. Und dieser Herr sagt also, Homosexualität sei abnormal. Und das zeigt doch leider, wie grundsätzlich das Problem ist, gerade wenn es um das Thema Homosexualität geht, dass wir hier in Deutschland scheinbar ein Problem haben. Und dieses Problem zu benennen, das schafft die linke Szene zum Großteil nicht, hat sie noch nie geschafft, weil man dann immer wieder mit
auch
dem Argument...
Auch die Linksliberalen nicht.
Ja, wobei da muss man vielleicht mittlerweile ein bisschen differenzieren. Es gab auch da immer schon Leute, die das gemacht haben.
Differenzierung mag ich nicht.
Ja, das weiß ich. Das, ja. So, aber zurück zum Thema. Also, das ist ein grundsätzliches Problem, das man, glaube ich, auch angehen muss. Und das spielt ja auch nochmal so ein bisschen zurück auf die Folge. Wir hatten da vor ein paar Wochen ja auch schon mal drüber gesprochen, über die Auseinandersetzung mit beispielsweise DITIB. Das war in Hamburg-Bergedorf, diese DITIB-Veranstaltung, wo dann zig Herren ausgeladen worden sind, weil sie unfassbar problematische Aussagen getätigt haben. Und auch in Hamburg muss man sagen, DITIB sitzt in Hamburg, ist für die Auslegung des Islamunterrichts an Schulen zuständig. Und wenn solche Leute dann eben so ein Denken vorgeben, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn sich so ein Denken am Ende auch weiter radikalisiert und dann eben zu etwas führt, was in letzter Konsequenz dann eben das ist, was wir beim CSD gesehen haben. Und auch das muss man ja dazu sagen, das war nicht das erste Mal, dass Islamisten sich Queeren oder Homosexuellen angenähert haben oder angegriffen haben. So sei zum Beispiel erinnert an den 4. Oktober 2020, als ein Islamist in Dresden ein schwules Paar mit Messern angegriffen hat. Oder
also nicht nur angegriffen, also der eine ist gestorben. Also genau, der eine ist getötet worden.
Genau, Thomas L. ist gestorben oder ist an seinen Verletzungen gestorben. Sein Partner wurde schwer verletzt. 2023 wurden in Österreich 3 Jugendliche mit islamistischer Gesinnung festgenommen, weil sie einen Anschlag auf die Wiener Regenbogenparade geplant hatten. Gleiches gilt in der Schweiz für 2 islamistisch motivierte Jugendliche, die einen Anschlag auf die Zürich Pride geplant hatten. Und was ganz oft auch vergessen wird, im Jahr 2016, also bereits vor 10 Jahren, hat es einen islamistischen Terroranschlag auf den schwulen Club Puls in Florida gegeben, bei dem 49 Menschen ermordet worden sind. Und das fehlt oder das wird sehr selten nur noch als solches berichtet. Natürlich gibt es auch rechtsextreme Anschläge, aber nicht in diesem Ausmaß, zumindest habe ich sie gerade nicht im Kopf, dass sie sich explizit gegen homosexuelle Menschen richten. Das ist aber nochmal dann eine andere Debatte.
Kurze Ergänzung zu der Sarah Tacke Talkshow, weil es war ein bisschen missverständlich. Nicht dieser Mensch, der gegen diese Plakate war, saß in dieser Talkshow. Das hörte sich so ein bisschen so an. Sondern ich glaube, du meinst Tugay Sarraç, der da saß. Der ist der Queer-Beauftragte der Ibn Rushd-Moschee, die sich ja selber als säkulare Moschee hier versteht. Genau, der saß da in dieser Talkshow und hat quasi aus einer muslimischen Perspektive gesprochen, aber quasi als ein Muslim, der das alles ablehnt, was im Islam so passiert mit Thema Homophobie.
Genau, ja, das war das, was ich meinte. Also nicht dieser Burhan Kesici war dort. Wobei die Sendung scheinbar letzte Woche auch nochmal im ZDF lief oder noch ein anderer Beitrag. Er hatte auf jeden Fall diese Bezüge nochmal aufgemacht und das war zeigt ja leider nochmal, wohin es geht. Und wenn man vielleicht auch nochmal kurz dabei bleibt, es gab ja auch nach den Anschlägen Pressemitteilungen von den Islamverbänden in Deutschland. Was dort kein Wort Erwähnung gefunden hat, war das Wort CSD, war das Wort Homosexuelle. Und das zeigt ja auch nochmal so ein bisschen die Problematik und das zeigt ja auch nochmal die Kritik, die so ein bisschen dahinter steckt. Das sagen ja auch beispielsweise Ahmed Mansur und andere, dass diese öffentlichkeitswirksame Pressemitteilung, was das eine ist, aber das, was dann freitags beim Freitagsgebet passiert, schon wieder was ganz anderes. Und er geht davon aus, dass eben das, was der Burhan Kesici hier gesagt hat, nämlich dass Homosexualität eine Abnormalität sei, das ist das, was in den Moscheen gepredigt wird. Und das ist dann eben auch eine Folge dessen, was man leider mehr und mehr auf den Straßen sieht.
Genau. Und wenn wir jetzt dann quasi nochmal zu unserer Kernfrage zurückkommen, hatten wir jetzt ja über die Gemeinsamkeiten geredet, die ja es zulassen, die Debatte zu führen, ob das eine rechtsextreme Ideologie ist. Ja. Aber schauen wir doch mal auf die Unterschiede, um dann vielleicht auch abschließend zu beurteilen, ob es sinnvoll ist. Also ich würde jetzt mal so grob ein paar reinwerfen. Einmal ist natürlich die gesamte Grundlage, ja, die Grundlage für die Radikalisierung und für was man, wie man sich selber legitimiert, ja, in seinem Wirken. Das ist ja natürlich beim Islamismus der Gottes Wille, und dann die Scharia und so weiter. Und im Rechtsextremismus ist es ja im weitesten Sinne immer das Volk, die Nation oder eine Rasse. Ja, also da muss man ja fast sagen, im Islamismus, kannst dich ja für den Islamismus entscheiden. Ja, sogar beim IS haben wir ja auch erlebt, da geht es nicht um deine Ethnie oder deine Volkszugehörigkeit, deine Nationalität. Du kannst sagen, du bist da dabei. Ja, das geht ja beim klassischen Rechtsextremismus in der Form nicht. Außerdem, es gibt einen großen Unterschied, und das eine ist, der klassische Rechtsextremismus eigentlich nationalistisch ist, ja, und der Islamismus im Gegenteil ja eigentlich eine transnationale Ideologie ist, die weltweit den Islamismus einführen will. Ziel ist ein islamischer Staat, die Anwendung der Scharia, und beim Rechtsextremismus ist Ziel ja, den ethnisch definierten Nationalstaat durchzusetzen. Und ein ganz spannender Unterschied ist natürlich, der Islamismus ist in Teilen, ich meine, das sind Rechtsextremismus, kann man darüber reden, aber der Islamismus, der hat ja teilweise auch eine relativ große Kapitalismuskritik, ja, Zinssystem, all das, ja. Okay, jetzt kann man sagen, im NS gab es auch diese Kritik am Kapitalismus, Nationalsozialismus und so weiter. Aber genau deswegen ist es ja so spannend, diese Debatte zu führen, weil zum Beispiel der Kollege Thilo Jung, der sagt das ja auch, dass das eine rechtsextreme Ideologie ist, der ist sogar schon mal einen Schritt weiter gegangen und hat auch gesagt, naja, also davor auch so insgesamt, der ist dann weitergegangen und hat gesagt, ja, aber auch die DDR zum Beispiel war ja eigentlich ein rechtes Regime, weil autoritär, grundsätzlich. Also er ist der Meinung, ich definiere einfach mal das komplette Links-Rechts-Schema um und unterteile das einfach nur in autoritäres Rechts und progressiv, was auch immer das bedeuten mag, ist links. Dann ist aber eh die Frage, wie machen wir es dann eigentlich mit der Wirtschaftspolitik? Ja, eh spannende Frage, rechts und links. Also du musst schon an den klassischen Kategorien von links und rechts, wie sie existieren, auch in der Forschung existieren, rütteln, um zu sagen, ja, eigentlich können wir den Islamismus als rechte Ideologie interpretieren. Also das ist schon meine Meinung. Und vor allem wird es ja eben auch nicht getan, weil man sich über Definitionen streitet und der Meinung ist, dass die Definition Rechtsextremismus gut passen würde, sondern diese Debatte wird aus ideologischen Gründen geführt, um den Islamismus eigentlich erst als ein relativ singuläres, nichts mit dem Islam zu tun habendes Phänomen zu bezeichnen und ihn dann auch noch auf die andere Seite des politischen Spektrums zu ziehen, um die Muslime ohne einen eigentlich argumentativen, vernünftigen Grund ins eigene Lager zu packen. Und das hat natürlich in Teilen auch strategische Gründe.
Ja, ich glaube, diese strategischen Punkte sind natürlich das Entscheidende hierbei, weil man natürlich auch sein eigenes Feindbild hat. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten so viel darüber gesprochen, aber natürlich muss man im Kopf behalten, dass aktuell bestimmte Teile der islamistischen Szene ja auch die logischen Verbündeten dieser linken Bubble sind, die dort eine Rolle spielt. Allen voran, wie gesagt, die Hamas. Und auch da nochmal als Hinzufügen dessen, also dass diese Queers for Palestine selbst von sich sagen, dass die Hamas eine Widerstandsorganisation sei, zeigt ja schon, wie problematisch diese ganze Debatte ist. Nichtsdestotrotz will ich nochmal gern auf das Allgemeine zurückkommen, weil da gab es tatsächlich einen ganz guten Beitrag von der Amadeo Antonio Stiftung, was ich sehr spannend fand, nämlich die nochmal einen anderen Punkt aufgemacht haben, den ich so in der Hinsicht spannend fand, weil sie sagen, Rechtsextremismus und Islamismus gehen in Deutschland zum Teil Hand in Hand. Warum? Zum einen haben sie ähnliche Feindbilder und sie führen zu einer gegenseitigen Radikalisierung. Das fand ich tatsächlich einen spannenden Punkt, denn was natürlich das Ziel von Terroranschlägen ist, ist die Verbreitung von Angst. Also Terror ist ja auch in letzter Konsequenz immer eine Form der Kommunikation, nämlich die Kommunikation von Angst.
Ach toll, jetzt kann man hier mit dem Politik- und Kommunikationswissenschaftsstudium glänzen.
Ist ja so. Also
Terrorismus als Kommunikationsstrategie.
Ja, das verharmlost ist jetzt natürlich ein bisschen, aber...
Nein, da ist ja ein wahrer Kern dabei.
Ja, aber also worauf wollte ich hinaus? Es geht ja darum, dass beide diese Strömungen im Endeffekt Angst verbreiten wollen. Und als letzte Konsequenz ist natürlich das Ziel eines solchen Anschlags, das, was dann in Berlin ja auch passiert ist, nämlich, dass die Love Parade Nachfolgerveranstaltung abgesagt worden ist und dass Leute sich immer weniger trauen, auf die Straße zu gehen. In Hamburg hat dann zum Glück eine Woche später, also jetzt am Wochenende, das Gegenteil stattgefunden. Es war, soweit ich weiß, der größte CSD oder der CSD mit den meisten Menschen, den es jemals in Hamburg gegeben hat. Knapp 300.000 Menschen sollen laut Polizeiangaben dort gewesen sein. Das zeigt ja auch nochmal so ein bisschen, dass man eben auf diese Drohung, auf dieses Drohpotenzial zum Glück nicht hereinfällt als Großteil, sondern dass man natürlich eben genau dann zeigt, dass man sich eine offene Gesellschaft eben nicht kaputt machen lässt. Gleichzeitig gibt's ja dann aber auch in letzter Zeit, gerade auf Social Media, auf TikTok, auf den ganzen Kanälen ja immer wieder Islamisten, die dann auch davon schwafeln, dass Deutschland ein muslimisches Land sei, dass Deutschland, da gab es jetzt gerade einen aus Berlin, der vor so einer Moschee was gemacht hat, da habe ich auch gedacht, was ist mit dem verkehrt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Es ist auf jeden Fall spannend, denn im Endeffekt das Ziel von beiden Strömungen ist im Endeffekt die Schaffung von Angst. Und Angst in einem gesellschaftlichen Klima verstärkt dann eben oder führt dazu, dass sich diese beiden gegenseitig verstärken, auch weil sie eben keine Gegensätze sind, sondern, das haben wir ja schon gesagt, sie lehnen beide eine offene Gesellschaft ab. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass beide im Endeffekt ja auch zu Gewalt greifen, und zwar ganz offen. Islamisten haben wir jetzt gerade wieder gesehen, greifen ganz offen zu Gewalt, auch Linke greifen zu Gewalt, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen mein Hauptpunkt, weshalb ich oftmals sage, dass da eine gewisse faschistoide Strömung hinterliegt, die ja nicht unbedingt immer in klassisch rechtsextrem sein muss. Aber zum Faschismus gehört natürlich immer auch eine gewisse Form der Gewalt. Und zwar in dem Fall klassisch körperliche Gewalt. Und die haben wir vor allem bei diesen beiden Gruppierungen, zeigt sich natürlich vor allem auch an der hohen Zahl an Todesopfern, die beide Strömungen mit sich gebracht haben. Islamismus mittlerweile ganz weit vorne, aber auch Rechtsextremismus hat eben zu Toten geführt. Linksextremismus, dass es eine große Zahl an Toten durch Linksextreme gab, ist schon eine ganze Weile zurück zum Glück. Da waren RAF, Bewegung 2. Juni etc. zu nennen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt eben, und das finde ich spannend, beide arbeiten mit Angst und klaren Feindbildern und Zitat, sie stehen in Wechselwirkung. Anschläge werden von der jeweils anderen Seite genutzt, um die eigene Welt sich zu bestätigen und weiter zu radikalisieren. Sie reagieren aufeinander. Nach islamistischen Anschlägen verbreiten Rechtsextreme gezielt Angst. Sie hetzen gegen Musliminnen, Geflüchtete und migrantische Communities. Parallel greifen islamistische Akteure genau solche Erfahrungen von Ausgrenzung und Feindseligkeit auf. Der Westen wird als grundsätzlich feindlich gegenüber Musliminnen dargestellt. Und das, finde ich, ist schon ganz spannend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie aktiv Hand in Hand arbeiten, aber natürlich zeigt das, und das gibt sich ja auch so ein bisschen wieder, dass natürlich genau so etwas jetzt eben passiert, dass eben von beiden Seiten, also sowohl von Rechtsextremen, das natürlich für sich genutzt werden kann, aber eben auch von Islamisten, dann eben diese Folgerung, die daraus passiert, eben genutzt werden kann, um vielleicht neuen Nachwuchs zu bekommen, weil natürlich, und das ist ja auch das, was Sicherheitsbehörden sagen, vor allem Jugendliche aktuell sehr offen für den Einfluss von Islamisten sind.
Ja, ich meine, natürlich gibt es auch jetzt, glaube ich, im modernen Rechtsextremismus in Deutschland auch durchaus zumindest so eine wohlwollende Betrachtung teilweise von Islamismus, jetzt nicht im wirklichen Sinne, dass man die jetzt wirklich als Partner sieht oder sowas, aber ich glaube, dass es sogar so eine Art Faszination dafür gibt in Teilen, Und man da natürlich in Teilen auch einfach merkt, dass es vielleicht auch Gemeinsamkeiten gibt, zumindest für einen Kampf bis zu einem gewissen Punkt, wo man sich ja dann aber natürlich entscheiden müsste und dann irgendwann sie gegeneinander kämpfen würden, wenn man das zu Ende denkt. Das ist natürlich spannend und sowieso diese Frage mit der mit dem Terrorismus als Kommunikationsstrategie, da ein bisschen hier ein bisschen Theorie mit reinzubringen. Ich glaube, einer, der das ja auch sehr in der modernen vertreten hat, ist ja Herfried Münkler. Aber nur für dich jetzt nochmal, wer hat's erfunden?
Keine Ahnung. Also habe ich vergessen einfach.
Na, deine anarchistischen Freunde aus Russland natürlich.
Ach so, ja, hier Propaganda der Tat, logisch.
Genau.
Natürlich. Hätte ich drauf kommen können.
Und natürlich will man ja immer eine Gegenreaktion. Also der Terrorismus, der funktioniert ja nicht, wenn er keine Gegenreaktion hervorruft. Und das bringt natürlich liberale Demokratien in ein unglaubliches Dilemma, weil theoretisch überspitzt gesagt man sagen könnte, vielleicht ist die beste Reaktion auf Terrorismus einfach keine Reaktion. Aber natürlich verlangen die Menschen auch zu Recht, dass man reagiert. Und dann geht es um Freiheitsrechte und diese ganzen Debatten. Und davon erhoffen sich ja natürlich Menschen, die Terroranschläge begehen, eine Zuspitzung oder eine Überreaktion des Staates gegen die eigenen oder dass dann Kriege geführt werden, die für noch mehr Chaos sorgen, um dann im Endeffekt weiter zu rekrutieren, weil sich die Menschen eben gegen ihren eigenen Staat stellen, gegen ihre eigenen Regierung stellen. Aber wenn wir auch nochmal auf darauf gucken, dass ja zum Beispiel, was weiß ich, dass zum Beispiel in der Debatte um Israel, ja, es natürlich Sympathien zwischen Rechtsextremisten und Islamisten gibt. Ein gutes Beispiel dafür, ein aktuelles Beispiel ist ja unser guter Freund Max Damage. Der ist relativ aktiv auf TikTok, macht da immer so ganz, ganz schlechte rechtsextreme Rap-Musik, die unglaublich geprägt ist von antisemitischen Verschwörungstheorien, also wirklich ganz offensichtlich, nicht nur irgendwie Israel-Kritik, sondern ganz offensichtlich antisemitische Verschwörungstheorien, aber oft geprägt ist von einer Faszination auch für muslimische und islamistische Kräfte, die sich gegen Israel stellen. So. Und da würde ich dann auch nochmal zurückkommen auf unsere Linken, die jetzt sagen, der Islamismus, der sei rechts. Da hätte ich ja dann noch ein Beispiel, noch eine sehr eindeutige Parallele zwischen dem Islamismus und dem Rechtsextremismus. Wie steht man eigentlich zu den Juden und zum Staat Israel? Ja, da haben wir eine sehr große Parallele, wo man auch sehen kann, dass die Verschwörungstheorien im Islamismus ja im Endeffekt fast eins zu eins übernommen wurden von denen, die Rechtsextreme verbreiten und unterstützen, und zwar natürlich von denen, die wir aus der NS-Zeit kriegen. Nur das wird dann wieder ausgeblendet. Da will man nicht darauf Bezug nehmen, dass es da ja eigentlich eine rechte Ideologie ist, die ganz genauso antisemitisch ist wie die Rechtsextremen. Das versucht man dann wieder auszublenden, weil man mit dieser Ideologie in dem Fall, vor allem wenn es dann noch mit so einem postkolonialen Anstrich verbunden wird, dann eben eine Art transnationale Widerstandsbewegung sieht, die aber geprägt ist von rechtsextremen, antisemitischen Verschwörungstheorien. Aber da wird dann nicht darüber geredet, dass der Islamismus eigentlich eine rechtsextreme Ideologie ist. Wird auch ausgeblendet. Also ich kann es immer wieder sagen, es ist eine derartige Masse an kognitiver Dissonanz, die die deutsche Linke durchmacht im Umgang mit dem Islamismus und dem Islam, dass wenn es einen Terroranschlag auf den CSD gibt, also es offensichtlich gegen homosexuelle, queere Menschen geht, dann wird es, dann muss man darauf reagieren, weil das geht ja gegen das eigene Selbstverständnis. Dann muss man jetzt irgendwie sich überlegen, dass wir doch einfach sagen, das ist eine rechtsextreme Ideologie oder eine rechte, eine konservative Ideologie. Aber das würden sie ja niemals sagen bei diesen ganzen antisemitischen Ausfällen von Islamisten und Muslimen. Klar, die würden die in Teilen auch kritisieren, aber da würden sie nicht die Debatte aufmachen, ja, ist ja klar, ist ja eigentlich eine rechtsextreme Ideologie. Das ist dann immer nur, wenn es sehr offensichtlich gegen das eigene Weltbild geht, muss man halt den Versuch starten, ich sag's nochmal, den Islamismus komplett von den vom Islam und von den Muslimen zu trennen, was natürlich nicht komplett zu trennen ist, wie natürlich Rechtsextremismus auch nicht komplett von Rechten, von moderateren Rechten zu trennen ist und es natürlich Übergänge gibt.
Ja, ich glaube, diese Übergänge sind ja das, was im Endeffekt auch beides nochmal miteinander verbindet. Also das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass, ich will nicht den Begriff konservativ benutzen, aber natürlich sind gerade im Bereich dessen, was dann eben als sogenannter konservativer Islam gilt, das ist ja wieder der Herr, den ich vorhin schon angesprochen habe, der als Teil des konservativen Islams gilt, der natürlich dann auch mit dazu führen kann, dass man weiter abrutscht. Und genau das Gleiche haben wir ja auch auf der rechten Seite. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, auch vor dem Hintergrund, was jetzt in den letzten Wochen oder nicht in den letzten Wochen, in der letzten Woche diskutiert wurde. Und das ist ja genau dieser Aspekt, dass die größte Gefahr für queere Menschen in Deutschland der Rechtsextremismus sei. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Natürlich hatten wir in den letzten Jahren, vor allem bei CSDs in Ostdeutschland, Gegendemonstrationen von jungen deutschen Männern dagegen. In diesem Jahr sind diese aber fast immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgefallen. Also soweit ich es mitbekommen habe, ich habe versucht, das immer mal so ein bisschen nachzulesen, gab es in diesem Jahr quasi keine Proteste von Rechten gegen den CSD. Auch in Berlin gab es das dieses Jahr nicht. Das ist ausgefallen. Zum Teil sitzen die jungen Herren, glaube ich, auch im Knast. Die sind ja teilweise alle eingefahren vor ein paar Monaten. Es gab Razzien gegen die und es scheint für viele auch, ich will es nicht verharmlosen, aber so eine Art dumme Jungenstreich gewesen zu sein, bei einigen zumindest. Deswegen ist das wieder ruhig geworden. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man jetzt nochmal schaut auf das, was die Behörden sagen, dass wir nämlich, oder wie viele Gefährder es gibt, also Gefährder sind ja Menschen, die als tatsächlich explizit Menschen sind, die potenziell eine Straftat begehen könnten, die so schwerwiegend ist, dass sie theoretisch von den Behörden beobachtet werden. Da haben wir laut Zahlen des BKA, ist es glaube ich, haben wir 17 linksextreme Gefährder, 65 rechtsextreme Gefährder und 410 Islamisten, die als Gefährder eingestuft sind. Und alleine das sollte doch endlich den Leuten mal zu denken geben, wo das Problem ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch Friedrich Merz für seine dummen Aussagen über Homosexuelle mehr als nur kritisieren. Also, dass der Herr ein Problem mit Homosexuellen hat, das ist, glaube ich, nicht schwer zu erahnen. Aber das ist nicht aktuell, glaube ich, nicht das größte Problem, sondern ideologisch betrachtet haben wir in Deutschland knapp 500 Menschen, die laut Einschätzung des Bundeskriminalamts dazu bereit sind, Menschen zu ermorden, aus dem Bereich rechts und islamistisch. Das ist ein schon großes Problem. Und wenn dann wieder so etwas passiert, wie jetzt bei dem Berliner Fall, dass der junge Mann, der ja nicht nur Gefährder war, sondern der ja aktiv zum Islamischen Staat, der nach Syrien wollte, der dort Kämpfer werden wollte, dann ist das natürlich ein Problem. Natürlich ist es auch ein Problem, wenn Deutschland aktuell mit der neuen syrischen Regierung diplomatische Beziehung führt, wenn die gleichzeitig das größte Gefangenenlager, internationale Gefangenenlager der Kurden in Syrien auflösen und quasi alle diese potenziellen Terroristen, die dort gefangen sind, da sind ja keine Spaßleute gefangen, da sind ja wirklich Hardcore-Islamisten gefangen aus ganz Europa. Da gab es ja auch Beiträge über dann diese Deutschen, die dort einsaßen, und die kommen natürlich auch wieder zurück, oder man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass diese Damen und Herren auch wieder zurückkommen nach Europa, und das würde nochmal dazu führen, dass Minderheiten in Deutschland einer größeren Gefahr ausgesetzt werden. Und es zeigt eben, dass nicht nur das, was eben gesagt wird, dass das Rechte ein Problem sind, sondern es zeigt eigentlich viel mehr, dass islamistische Kämpfer, auch die, die unter Umständen bald zurückkehren werden, ein Riesenproblem für die offene Gesellschaft in Deutschland sind.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ich will nochmal einen Nachtrag, oder hast du es gesagt, aber ein kleiner Nachtrag nochmal zu der Vergleichbarkeit der Bedrohung von religiöser Ideologie oder rechts. Die Zahlen, wenn man eben darauf guckt, was für Straftaten werden eigentlich begangen, weil ein Beispiel, was zum Beispiel immer gebracht wird, so wenn man sagt, so ja, aber die Rechten sind ja auch ein großes Problem, sind sie, aber ist dann so, es gab Übergriffe auf ein queeres Zentrum oder so, ne? Also so Sachbeschädigung. Das ist ja so diese klassische links-rechts extremistische Aktivität, dass man dann da irgendwie das irgendwie Farbe ranspielt, eine Scheibe einschmeißt, so, ja. Aber die Frage ist ja dann, und die Frage muss man schon, man muss die Zahlen dann schon zulassen, die darüber hinausgehen, über die bloße Summe. Weil am Ende muss man auch qualitativ zwischen Straftaten unterscheiden. Wo geht es wirklich um die körperliche Unversehrtheit, um das Leben teilweise der Menschen? Und wo geht es dann am Endeffekt eher um Sachbeschädigung oder Beleidigung? Und es gab 2025, ja, gab es 6 Tötungsdelikte von rechts im Bereich Queerfeindlichkeit und 6 davon waren aber 6 Versuche, ja. Also es gab im Endeffekt 6 Tötungsversuche. Das ist keine Steigerung, das ist das gleiche wie 2024. Bei religiösen Ideologien gab es 8 Versuche. Es gab 10 Tötungsdelikte. 8 davon waren Versuche. 2 waren erfolgreich, ja. Und das ist halt tatsächlich eine Steigerung von 100%. Das heißt, man muss da schon auch gucken, wo geht die Reise hin. Und da darf man nicht die ganze Zeit sich dahinter verstecken, dass ja die Rechten viel schlimmer seien für queeres Leben. Oder im Endeffekt zu sagen, ja, sie sind ja eh rechts. Also dann bist du ja am Ende überhaupt gar nicht mehr in der Analyse drin. Und das, finde ich, muss man einfach da, so ehrlich muss man sein.
Ja, wenn wir vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen, beziehungsweise auch noch mal im Allgemeinen bleiben. Man kann ja auch noch mal grob die Frage stellen. Wir sprechen jetzt ja über den CSD, wir sprechen über Feindbilder und wir sprechen auch über die Frage, was sozusagen oder was Homosexualität für eine Bedeutung gar nicht so sehr für die rechte Szene hat, das ist, glaube ich, relativ klar, aber auch welche Rolle Homosexualität in dem Land, in dem Raum steht, wo auch der Islam eine wichtige Rolle spielt. Und da kann man vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen oder vielleicht auch noch mal drauf hinweisen. Homosexualität ist weltweit in mehr als 60 Ländern verboten. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in dem neuen Lieblingsland der Linken, dem Iran, ist Homosexualität unter Todesstrafe gestellt. Andere Länder, die auch gefeiert werden, wie beispielsweise der Jemen mit den Houthi-Milizen, Saudi-Arabien, im Sudan, auch dort werden
make us proud, turn another ship around.
Ja.
Das habe hier letztens auf einer Demo gehört.
Klasse.
Eine Linken-Demo.
Ja, das passt ja sehr gut. War Greta auch dabei?
Da war sie gerade nicht in Berlin, aber offensichtlich Berlin ist ja irgendwie ihr neuer Lieblingsplace to be, Lieblingsspot, was auch für das Elend der Berliner Linken spricht.
Ja, genau. Aber
die soll doch in Schweden bleiben.
Ja, oder nach London gehen oder so, was auch immer. Man muss natürlich auch dazu sagen, vielleicht auch um das.
Boah, sorry, noch was anderes. Es gibt so diesen absurden Taz-Artikel, wo so eine britisch-pakistanische Wissenschaftlerin, die in Berlin wohnt, geschrieben hat, warum sie jetzt Deutschland wieder verlassen will. Weil es ist ihr hier nicht progressiv genug im Umgang mit dem Nahostkonflikt. Und deswegen will sie jetzt ihr geliebtes Neukölln, wo ja so ein tolles Multikulti-Wonderland ist, mit den netten Späti-Besitzern wieder verlassen. Ja, also so viel dazu, dieser unglaubliche Narzissmus dieser postmodernen Expat-Bubble, also die ist britische Wissenschaftlerin, also das ist jetzt kein klassischer Migrationshintergrund, auch wenn ihre Eltern, glaube ich, irgendwie ursprünglich aus Bangladesch kommen. Also dieser Narzissmus, dieser Expat-Bubble, nach Deutschland zu kommen, nach Berlin zu kommen und zu glauben, hier haben alle nach ihrer Pfeife zu tanzen, das macht mich richtig sauer. Also nein, also sorry, dann geh halt. Also ich halte dich nicht auf. Good riddance, oder wie man sagt.
Ja, das war ein kurzer Exkurs. Ich will nochmal kurz auf die Strafbarkeit zurückkommen, denn es sind fast ausschließlich, aber nicht nur, muslimische Länder, in denen Homosexualität verboten ist oder unter Todesstrafe steht. Auch Indien als weltweit größtes Land hat relativ hohe Haftstrafen für Homosexualität. Russland auch, wobei das nur wohl ein sogenanntes Propagandagesetz ist. Ich auch nicht sicher bin, ob das noch aktuell ist. Ausschließen würde ich es nicht. Aber es ist vor allem dort ein Problem. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es im Endeffekt bis 1994 in Deutschland auch noch strafbar war. Also auch noch nicht so lange so ist, dass in Deutschland Homosexualität als solche erlaubt ist. Und was man auch nochmal dazu sagen muss, lange Zeit waren Homosexuelle auch bei den Verfolgten des Naziregimes nicht gerne gesehen, weil sie eben nach NS-Recht Straftaten begangen haben und deswegen keine Verfolgten des Naziregimes waren, sondern Straftäter. Und das hat auch zu einer langen Debatte darüber geführt, bis Rosa-Winkel-Häftlinge dann also Rosa-Winkel sind diejenigen, die eben als Homosexuelle angeklagt oder verurteilt oder eben auch nicht verurteilt waren, die dann eben auch anerkannt worden sind. Das ist auch immer so ein bisschen was man vergisst, dass nämlich eben Homosexualität auch in der linken Szene lange Zeit gar nicht so offen und so positiv betrachtet wurde, wie es mittlerweile zum Glück dann doch der Fall ist.
Ja, weil Homophobie ist halt nun auch einfach eine Ideologie, die, glaube ich, einfach intrinsischer in Menschen drin ist, als es viele wahrhaben wollen, auch vielleicht bei sich selber. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal einen Punkt machen, den ich noch machen wollte, weil ich habe das schon mal angedeutet, oder wir haben es beide ja schon mal angedeutet, dass es aus der linken Perspektive meiner Meinung nach natürlich auch eine strategische Frage ist, wie man eigentlich mit Islamismus umgeht. Ja, wir haben ja schon klar gemacht, man sieht vielleicht einen strategischen Nutzen in einem gemeinsamen internationalen Kampf, ja, oder zumindest um beispielsweise gegen den verhassten Staat Israel vorzugehen, aber auch vielleicht in anderen Regionen im Nahen Osten einen, ich sag mal, antikolonialen, antiwestlichen Kampf zu führen. Ja, also das sind so die übergeordneten, vielleicht strategischen Allianzen, die man eingeht. Aber auch im ganz Kleinen, ja, im Kleinen hier in Berlin. Am Ende, wir haben eine Wahl vor der Haustür hier in Berlin. Und das ist hier in Berlin eigentlich schon seit Jahren, ja, ein Riesenthema. Wer will sich eigentlich wie von den muslimischen Menschen in Berlin wählen lassen? Und wenn man jetzt halt eigentlich davon ausgeht, naja, der Islamismus sowieso, aber natürlich auch weite Teile des konservativen Islams, von einfach sehr konservativen religiösen muslimischen Menschen, die vertreten ja eigentlich nicht so ein liberales, tolerantes Weltbild, wie man eigentlich als eine linke Partei haben will. Aber natürlich irgendwie historisch gewachsen in der Bundesrepublik Deutschland, hat irgendwie der Antirassismus mit diesem Kulturrelativismus irgendwie verbunden, dass man sich ja trotzdem irgendwie immer so als so eine Art Schutzmacht für muslimische Menschen, für diese Minderheit hier aus der linken Perspektive aufspielt. Aber das bringt dich natürlich eigentlich, wenn die Leute irgendwie einfach mal einen Schritt weiter denken würden, würde ich das ja eigentlich ein relativ großes strategisches Dilemma bringen. Aber wenn du dann nun mal jetzt so eine Wahl vor der Haustür hast, dann glaube ich schon auch, ich glaube natürlich in erster Linie ist es deren ideologische Idiotie, diese kognitive Dissonanz nicht zu sehen. Aber am Ende geht es, glaube ich, schon auch um Wählerstimmen, dass man hier natürlich als Linke darauf hofft, von muslimischen Menschen, auch von, ich sag mal, konservativeren oder vielleicht auch etwas radikaleren muslimischen Menschen gewählt zu werden. Und wenn du kannst dann auch nicht zu islamkritisch auftreten. Das Ding ist natürlich, wenn du jetzt sagst, das ist eigentlich eine konservative Ideologie, dann müsste man halt auch die Frage stellen, wer würde die denn dann auch repräsentieren im Parteiensystem? Natürlich nicht die christlich-konservative Partei. Ne? Also auch wenn sie vielleicht in vielen Themen vielleicht mit religiösen Christen ähnliche Positionen von mir aus auch zu Homosexualität haben, natürlich wählst du als gläubiger Muslim oder Islamist nicht die CDU, die für die andere Religion steht und auch für deren Privilegien einsteht und eben nicht für deine Religion. Und dann bleibt ja am Ende vor allem ja eigentlich nur so eine linke Partei, die für muslimische oder strenggläubige muslimische oder islamistische Wähler einen Vorteil hat. Sie erzählt dir die ganze Zeit, wir lassen euch in Ruhe. Ja, so in dem Sinne. In Neukölln will die Linke, dass nicht von Clankriminalität gesprochen wird. Studien zum religiösen Mobbing an Neuköllner Schulen werden von der Linken blockiert. Und am Ende will die Linke auch nicht so richtig darüber reden, wie groß das Problem mit der Homophobie ist innerhalb des konservativen Islams. Und dann ist das für viele muslimische Wähler ja eigentlich die einzige logische Konsequenz. Und vom Nahostkonflikt habe ich ja noch nicht mal angefangen.
Ja, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel ergänzen. Eigentlich hatte ich vor, noch auf ein Statement von Michael Roth einzugehen. Der war von 2013 bis 2021 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Und der hatte sich auch mit der Frage beschäftigt, warum es bei den, wie er sie nennt, Progressiven einen blinden Fleck gibt. Ein bisschen was davon hast du jetzt schon angesprochen. Er geht im Endeffekt auch tatsächlich so ein bisschen auf das ein, auch auf die Werte und so weiter und so fort. Ich will das jetzt aber nicht mehr vertiefen. Denn du hast mir ja die freundliche Aufgabe übertragen, dass ich jetzt wieder schneiden darf. Ich will aber tatsächlich noch einen kurzen Hinweis geben, denn das Ganze, worüber wir jetzt sprechen, ist natürlich auch wieder kein neues Thema. Und gerade Menschen, die seit Jahren, seit Jahrzehnten im Endeffekt von Islamismus betroffen sind, waren schon sehr ausführlich davor, wurden aber auch, muss man dazu sagen, oft auch nicht gehört. Und deswegen will ich jetzt zumindest noch einmal ganz kurz den Hinweis darauf geben, dass es ja von Düsen-Tekkal bereits vor 10 Jahren ein Buch gab, das nannte sich oder nennt sich heute noch Deutschland ist bedroht. Und das hatte sie jetzt gerade auch nochmal wieder geteilt und darauf hingewiesen, dass vieles, was jetzt eben auch wieder debattiert wird, darüber hatte sie eben in dem Buch schon geschrieben. Und ich glaube, es lohnt sich einfach, da nochmal reinzuschauen, wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit hat, wenn man beim guten Wetter noch draußen sich einen leichten Sonnenbrand holen will, dann ist dieses Buch, glaube ich, eine Empfehlung wert, dass man sich das Ganze nochmal anschauen kann. Und ja, das ist, glaube ich, so der Endpunkt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Der Endpunkt kommt noch, weil ich noch sagen muss, folgt uns bei Instagram, teilt unser Zeug, erzählt unseren Freunden, euren Freunden von uns. Und gebt uns gute Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts und kommentiert nur Gutes, bitte.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.